ARD.
Zum 12. Mal in Folge sind weltweit mehr Menschen auf der Flucht als im Vorjahr. 120 Millionen, so viele wie noch nie, mussten wegen Krieg, Gewalt, Unterdrückung ihre Wohnorte verlassen.
An enormous number, 120 million.
Die Zahlen sind enorm. Neue Konflikte entstehen im Sudan oder im Gazastreifen und die alten in Afghanistan, Syrien, der Demokratischen Republik Kongo gehen weiter.
Die Länder, die die meisten Flüchtlinge aus Krisengebieten aufnehmen, sind die unmittelbaren Nachbarländer.
Wie könnte denn ein Lösungsweg aussehen, um die Fluchtursachen zu minimieren?
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ja, es ist ein neuer, sehr trauriger Rekord. Das UNHCR, das UNO-Flüchtlingshilfswerk, hat gestern seinen Jahresbericht vorgestellt dazu, wie viele Menschen aktuell wo, wie, warum auf der Flucht sind. Und die Kernzahl darin 120 Millionen.
120 Millionen Menschen sind also aktuell weltweit auf der Flucht. Das sind übrigens 1,5% der Weltbevölkerung oder noch eine andere Vergleichszahl, wenn man so will. So viele wie ganz Japan Einwohner hat.
Jedes Jahr erhebt das UNHCR diese Statistik und seit 12 Jahren steigt die Zahl der Fliehenden und Geflüchteten Jahr für Jahr an. In diesem Jahr um 10% zum vorherigen Vergleichszeitraum.
Das besonders Problematische daran oder vielmehr dahinter ist, dass alte, schon lange lodernde Konflikte selten wirklich so befriedet werden, dass die Menschen in großer Zahl zurück in die Heimatorte können. Also gleichzeitig aber neue, teils brutale Konflikte und Kriege auch entstehen, die noch mehr Menschen zur Flucht zwingen. Und dass es nur wenige Staaten gibt, die darauf wirklich vorbereitet sind, auf diese offenbar neue Realität. Denn dass die Fluchtbewegungen so schnell aufhören, davon geht eigentlich niemand aus.
Wir reden heute bei den News Junkies genauer über diese Zahlen vom UNHCR. Wir schauen uns an, aus welchem Land die Geflüchteten kommen, welche Konfliktherde neu dazugekommen sind und auch, was politische Reaktionen darauf sind und welche Ideen es gibt, mit der immer größer werdenden Anzahl von Geflüchteten umzugehen. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Hallo.
Vorweg zur Einordnung, wie so oft, zur Einordnung dieser Zahlen. Es sind mit den 120 Millionen Menschen, die aktuell auf der Flucht sind, diejenigen gemeint, die das tatsächlich aktuell sind und als Geflüchtete gelten. Also alle, die gezwungenermaßen ihre Heimat verlassen mussten und wo auch immer auf der Welt jetzt gerade den Status eines Flüchtlings haben.
Also unter diesen 120 Millionen sind also auch Menschen, die schon vor Jahren geflohen sind oder aber eben immer noch den Flüchtlingsstatus haben, logischerweise. Ne?
Genau, das beschreibt jetzt nicht Neugeflüchtete, sondern die Leute, die eh schon auf der Flucht sind, plus die Neugeflüchteten, minus diejenigen, die in ihre Heimat zurück konnten oder eben keinen Flüchtlingsstatus mehr haben, zum Beispiel, weil sie eingebürgert wurden. Und dazu gibt es auch nochmal Zahlen. Also das UNHCR sagt, 6 Millionen Geflüchtete konnten im Erfassungszeitraum wieder in ihre Heimat zurück. 6 Millionen, die zurück konnten, nicht mehr als geflüchtet gelten. Demgegenüber aber 27 Millionen Menschen, die neu als Geflüchtete gelten.
Wir können uns ja mal angucken, aus welchen Ländern und Regionen die meisten Neugeflüchteten kommen. Hat der UNHCR-Report alles aufgelistet. Aus dem Sudan 7,2 Millionen, Kongo 3,9, Somalia 2,3 Millionen Menschen, Gaza 1,7 Millionen, Myanmar 1,3 Millionen und zusammen mit denen, die bereits auf der Flucht waren und sind, kommt man dann eben auf diese 120 Millionen Menschen weltweit. Eine riesige Zahl, sagt Filippo Grandi, UN-Hochkommissar für Flüchtlinge.
An enormous number, 120 million.
Die Zahlen sind enorm. Neue Konflikte entstehen im Sudan oder im Gazastreifen und die alten in Afghanistan, Syrien, der Demokratischen Republik Kongo gehen weiter. Es gibt also keine Lösungen für die alten Probleme und es entstehen neue Probleme, die zu mehr Vertreibung führen. Das ist beunruhigend und zeigt, wie schwierig es geworden ist, in unserer Welt Frieden zu schaffen.
Man sieht ja an den Zahlen, dass der allerhäufigste Fluchtgrund Krieg ist, ne? Oder kriegerische Auseinandersetzungen. In Somalia, da geht zwar ein guter Teil der Geflüchteten geht auf Naturkatastrophen zurück, also da gab es ja krasse Dürren, schwere Überschwemmungen und so, aber auch da gibt es immer wieder Kampfhandlungen, was es natürlich schwierig macht, mit diesen Naturkatastrophen dann umzugehen. Und man sieht bei allen anderen Ländern, die du aufgezählt hast, dass es dort Kriege oder Putsche und sowas gibt, vor denen die Zivilbevölkerung dann eben flieht. Ne?
Sudan zum Beispiel kommt in dem Report Transport auch vor. Den Konflikt im Sudan, den kriegen wir hier eigentlich ja wenig mit, wenn wir beim Lesen von Nachrichten jetzt nicht genauer hingucken und uns dafür interessieren. Also da waren eh schon 3 Millionen Menschen auf der Flucht. Jetzt sind aber im vergangenen Jahr die Kämpfe da wieder heftiger geworden oder neu entstanden. Und das hat nochmal 9 Millionen Menschen aus ihren Heimatorten vertrieben.
Ja. Analysiert der Kollege Matthias Ebert auch so, der ist ARD-Korrespondent in Genf, wo ja das UNHCR sitzt und seinen Bericht vorgestellt hatte am Sonntag. Und Matthias Ebert beschreibt die Situation im Sudan so.
Im vergangenen Jahr sind dort besonders viele Menschen vertrieben worden, die größte Gruppe innerhalb des Landes. Es sind 9 Millionen neue Vertriebene im Sudan seit vergangenem Jahr. Die mussten häufig aus dem Westen des Landes, wo sich eben die verschiedenen bewaffneten Gruppen, die sich dort um die Macht streiten, fliehen in andere Regionen des Sudan oder eben ein kleiner Teil der Vertriebenen ins Ausland.
Neben Sudan ist ja auch Myanmar aktuell enorm betroffen, seitdem dort quasi alle Hoffnungen auf eine Demokratisierung des Landes mit Waffengewalt niedergeschlagen wurden. Mal wieder niedergeschlagen wurden, ne, wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte anguckt. Nochmal Matthias Ebert zur Situation in Myanmar, dem früheren Burma.
Ja, da gab es den Putsch 2021. Letztes Jahr im Oktober gab es dort wieder eine neue Gewaltwelle in Myanmar. Gibt es in den Grenzregionen vor allem viele Rebellengruppen und da kam es wieder zu Kämpfen. Darunter leiden viele verschiedene Ethnien des Landes, vor allem die Rohingya, die muslimische Minderheit, die eben auch schon seit 2021 und auch schon davor nach Bangladesch häufig fliehen musste. Sie genießen ja in Myanmar nicht die gleichen Bürgerrechte wie andere Staatsbewohner, Staatsangehörige des Landes. Und da in Bangladesch gibt es eben riesige Flüchtlingslager, die größten der Welt, wo sich Menschen wirklich auf ganz, ganz engem Raum unter ganz prekären Bedingungen zusammensitzen müssen, leben müssen in Zelten. Also da eine sehr, sehr schwierige Situation, die auch dazu beigetragen hat, dass die Zahlen jetzt eben zum 12. Mal in Folge wieder gestiegen sind.
Also das zu Myanmar und vorher zu Sudan, wo also sehr viele Neuvertriebene, Neugeflüchtete durch die jeweiligen Konflikte dort oder die Kriege entstanden sind und so. Und die meisten Geflüchteten weltweit produziert aber immer noch der Konflikt in Syrien.
Das ist echt irre,
da sind
wie lange das schon geht.
Aktuell 13,8 Millionen Menschen aus Syrien weltweit auf der Flucht.
Das Land, in dem ja der Konflikt, die bewaffneten Kämpfe schon seit 2011 und bis heute andauern. Das Land ist bis heute geteilt. Einen großen Machtbereich hat Präsident Assad. Er kontrolliert weite Teile des Landes, aber eben im Norden, im Nordosten. Rojava ist eine autonome Kurdenverwaltung. Da in der Nähe auch wurde Gebiet von der Türkei völkerrechtswidrig besetzt und es gibt auch in und um Idlib Islamisten, die die Macht in dieser Region halten, wogegen sich auch dort neuerdings Widerstand regt. Also Syrien kommt nicht zur Ruhe und ist das Land mit 13,8 Millionen Vertriebenen, das Land mit den meisten.
Im Gazastreifen, da geht das UNHCR übrigens davon aus, dass 3/4 der Bevölkerung vor dem Krieg auf der Flucht ist. Das sind ungefähr 1,7 Millionen Menschen.
Wahnsinn ist das.
Wovon viele allerdings schon mehrfach geflüchtet sind. Mhm. Und natürlich fließen auch die vielen Menschen mit rein, die in die Zahlen, die seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine das Land verlassen haben. Mhm. Die sind da alle mit reingerechnet. Da geht das UNHCR davon aus, dass mittlerweile jeder 6. aus der Ukraine ins Ausland geflohen ist.
Muss man auch dazu sagen, mehr als die Hälfte dieser 120 Millionen Menschen weltweit sind ja Binnenflüchtlinge.
Ja.
Ne? Also das vergisst man manchmal so ein bisschen. So nennt man Geflüchtete, die im Binnenland, also innerhalb ihres Landes, in andere Landesteile fliehen und warten, dass sie wieder zurück können oder halt in benachbarte Länder oder direkt in Grenzregionen fliehen und so, weil sie hoffen, dass irgendwann Krieg und Katastrophen vorbei sind und sie dann wieder zurück können und gar nicht erst so weit weg wollen, um woanders ein neues Leben anzufangen, sondern da noch Hoffnung haben. Es sind ja nur die wenigsten, die dann weiterfliehen nach Europa oder natürlich auch in die USA.
Ja, die USA bekommen 1,2 Millionen Asylanträge im Jahr. Die sind absolute Nummer 1, was das angeht. Deutschland ist dann aber schon Nummer 2 mit 330.000 Asylanträgen im Jahr. Und danach kommen Ägypten, Spanien und Kanada.
In der Taz war ein ganz guter Kommentar dazu, den ich heute Morgen online gelesen habe, in dem der Kollege Dominic Johnson die Zahlen analysiert und sagt, wenn man sich anschaut, dass die meisten Vertreibungen deswegen entstehen, weil Kriege und Konflikte eben stattfinden oder eskalieren und es in vielen Fällen überhaupt keine Lösungsansätze dafür gibt. Ne? Mhm. Also wenn man sich Sudan anschaut, der ewig von brutalen Kriegen erschütterte Kongo, dann der Militärputsch in Myanmar, wo man ja viele Jahre Hoffnung hatte auf eine Demokratisierung, 1,3 Millionen Neugeflüchtete dort, dann aktuell Nahost, wo fast niemand irgendeine Fantasie hat, wie es da dauerhaft Frieden geben soll. Also der Kollege sagt, wenn man sich das alles anschaut, dann müsste man doch erkennen, dass Flucht und Vertreibung jetzt keine Ausnahmephänomene sind, sondern dass das ein Dauerzustand ist. Und dass aber fast kein Staat der Welt wirklich einen etablierten und strukturierten Umgang mit diesem Phänomen hat. Also wie gehen die Zielländer, die Fluchtländer mit der Situation um, mit den zunehmenden Asylanträgen? Wenn man sich die politische Reaktion in Teilen der EU, in Teilen von Deutschland, auch in den USA anschaut, muss man sagen, naja, die Leute reagieren mit Rechtsruck, ne? Also damit verbunden die Ankündigung, zumindest restriktiver mit dem Asylrecht umzugehen oder es rundheraus gleich ganz abzulehnen.
Ja, Blick in die USA. Da wurden ja neulich neue Maßnahmen ergriffen, direkt von Biden übrigens, die es erheblich schweren, überhaupt. Ja, Blick vielleicht in die USA an der Stelle. Da gibt es seit neuestem Maßnahmen direkt von Biden erlassen, die es erheblich schwerer machen, überhaupt über die Grenze zwischen Mexiko und den USA in die USA einzureisen, sozusagen die Grenze zu überqueren und dann auch einen Asylantrag zu stellen. Das soll nur noch über reguläre Grenzübergänge gehen. Und wenn du woanders rüber gehst, also illegal sozusagen ins Land reingehst, dann kannst du eben nicht mehr einen Asylantrag stellen, obwohl du möglicherweise asylberechtigt wärst, sondern du wirst ohne Prüfung, ohne Antrag direkt abgeschoben. Und immer dann, wenn eine bestimmte Menge an illegalen Übertritten registriert wird, und entfällt erst wieder die Regelung, wenn es weniger als 1.000 am Tag sind. Aber
aber das zählt ja jetzt nicht in die Geflüchtetenzahl mit rein.
Nein, aber da sind natürlich Geflüchtete mit dabei, die haben aber keine Möglichkeit mehr, einen Asylantrag zu stellen, und die werden gezwungen, über diese Nadelöhre der legalen Grenzposten reinzukommen, und da kommen sehr wenige Menschen überhaupt nur rüber am Tag. Ne? Okay. Und damit wird sozusagen die Zahl der Asylanträge deutlich gedrückt, und das hat er im Alleingang per präsidialem Erlass eingeführt, Joe Biden. Und da sind sich die Kommentatoren natürlich einig, das hat er aus Wahlkampftaktik gemacht. Reaktion auf den Rechtsruck auch in den Vereinigten Staaten, damit Trump ihm nicht unterstellen kann, er macht gar nichts gegen illegale Einwanderung oder eben dann auch Asylanträge.
In Großbritannien gilt ja ab Sommer dieses sogenannte Ruanda-Modell. Ne? Da wollen die Briten illegal Eingereiste, egal woher die kommen, nach Ruanda abschieben. Also da gab es jetzt einen Vertrag mit dem Land zwischen Großbritannien und Ruanda. Mhm. Menschenrechtsorganisationen haben schon geklagt dagegen.
Ja, aber die ersten Flüge sollen im Juli jetzt stattfinden. Eine rechtliche Prüfung steht da, glaube ich, aber noch aus. Wäre in der EU nicht möglich gewesen, so eine Regelung übrigens. Die EU will aber das Asylrecht auch neu organisieren. Dazu gab es ja jetzt einen Beschluss im Mai. Ist hier auch deutlich nachgeschärft worden, das Asylrecht. In dem Zuge 10 Jahre lang haben sie diskutiert, mit dem Ziel, jetzt Länder wie Italien oder Griechenland, wo ein großer Teil der Flüchtlinge ankommt, die sollen ja entlastet werden. Und dafür sollen aber die Menschen in Europa umverteilt werden. Verpflichtender Solidaritätsmechanismus soll da greifen.
Und schneller soll es werden, ne? Die EU-Kommission hat ja einen Stufenplan entwickelt. Ich glaube, keine Sendung in dieser Woche, wo wir nicht über irgendeinen Stufenplan geredet haben. Das ist das neue Ding, Stufenpläne. Da geht es jetzt erstmal um eine Datenbank für alle Geflüchtete. Die soll als erstes fertig werden. Darauf aufbauen soll es dann schnellere Asylverfahren geben, an den EU-Außengrenzen wohlgemerkt. Und dann ein verpflichtendes Screening, das nach 7 Tagen durch sein muss, bei dem alle irregulären Migrantinnen und Migranten bestimmte Checks durchlaufen müssen, was Sicherheit und Gesundheit angeht und so. Und dafür soll dann aber auch den Menschen, die kommen, garantiert werden, dass sie nach allen Regeln der Menschenwürde behandelt werden und faire Verfahren bekommen. Also das heißt, da soll es dann eine einheitliche Rechtssicherheit geben für Leute auf der Flucht. Ja, also das jetzt nur mal also als Beschreibung, ohne das überhaupt zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist.
Ist aber am Ende alles auf Rückführung angelegt, das kommt dazu. Also es soll schon an den Grenzen alles in Lagern abgewickelt werden, soll schneller gehen, hast du ja schon gesagt, und es soll auch in mehr Länder abgeschoben werden können. Das ist der Plan. Und jetzt haben Mitgliedstaaten bis Dezember Zeit, das umzusetzen oder eigene Pläne vorzulegen. Das heißt, die Bundesregierung ist damit jetzt auch beschäftigt im nächsten halben Jahr.
Aber selbst gegen diese deutlichen Verschärfungen gibt es jetzt Stunk in manchen EU-Ländern. Jetzt wurde Ungarn ja verurteilt durch den Europäischen Gerichtshof, weil die sich geweigert hatten, die Mängel beim Asylrecht zu beseitigen, die das Gericht für Ungarn schon vor 4 Jahren angezeigt hatte. Da ging es darum, dass Ungarn einfach rechtswidrig abschiebt und dass sie den Zugang zu Asylverfahren beschränken, obwohl das nach EU-Recht nicht zulässig ist.
Aber Orban hat gleich zurückgeschossen, hat gesagt, das Urteil ist inakzeptabel, hat geätzt, dass die illegalen Migranten in Brüssel wichtiger seien als die eigenen Bürger, und wohlgemerkt immer illegale, ne, weil man hat ja noch gar nicht festgestellt, ob sie nicht doch asylberechtigt wären. Aber es ist auch Orbans Strategie, macht er halt im eigenen Land, dass Brüssel und die EU einfach der der Todfeind sind. Ne? 10 Milliarden Euro Gelder, EU-Gelder an Ungarn aus dem Dezember hin oder her. Also das heißt, dieses Urteil, das wird an der ungarischen Asylpolitik nichts ändern. Und selbst der aussichtsreichste oppositionelle Angreifer bei den Europawahlen gerade, der war früher ja auch in Orbans Partei, der will überhaupt gar keine Einwanderung in Ungarn haben, nicht mal von Fachkräften.
Ja. Ich glaube, die haben 50 positive Bescheide für Asylanträge ausgestellt letztes Jahr in Ungarn. Also im ganzen Jahr 50. Mhm. Aber eine Haltung, die, weiß ich nicht, durchaus Schule machen dürfte in anderen EU-Staaten. Wir haben diese Woche ja schon die Europawahlen besprochen. Die Wahlen in Frankreich, die jetzt anstehen könnten, die Neuwahlen, die könnten das nochmal verschärfen, dass Europa und die EU insgesamt politisch nach rechts rücken und dass die Antwort auf die hohe Zahl an Schutzsuchenden einfach die Lösung der Abschottung findet.
In Niederlanden zum Beispiel hat Rechtspopulist Geert Wilders mit der Freiheitspartei ja die nationalen Wahlen gewonnen Ende des letzten Jahres und er hat schon angekündigt, er macht bei diesem Asylpakt nicht mit oder beim Asylpaket. Und man sieht ja auch an Orbán, wenn die Staaten in der EU nicht mitmachen, das dauert Jahre, bis da Entscheidungen vom Gericht kommen und wenn die dann kommen, kann man es immer noch aussitzen, so wie Orbán es jetzt offenbar vorhat. Also das heißt, wenn jetzt in den Niederlanden oder Italien unter den Fratelli oder Frankreich unter dem Rassemblement, wenn da noch mehr Länder dazukommen, die so auf der Bremse stehen in der Asylfrage, dann ist auch dieses verschärfte EU-Verfahren faktisch ausgesetzt.
Ja, also die Ampel in Deutschland hat ja da zumindest ganz andere Akzente gesetzt. Ne? Die haben einmal die Einbürgerung verschnellert und dann noch ein Gesetz gemacht, über das Leute, die schon seit mehr als 5 Jahren einen Duldungsstatus haben und durchgängig in Deutschland leben, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen können, so eine Niederlassung bekommen können. Also das ist im Vergleich mit den USA, mit Ungarn schon fast die Gegenbewegung.
Ja, also ich meine, man muss sich halt auch mal vorstellen, ne? Also wenn du schon mehr als 5 Jahre in Deutschland lebst, oder in irgendeinem anderen Land, ne? Es ist durch andauernden Krieg wie in Syrien zum Beispiel oder Verfolgung einfach nicht absehbar, dass du irgendwann in deine Heimat zurück kannst und dann immer noch Jahr für Jahr diesen Duldungsstatus zu haben, immer dieses Damoklesschwert über dem Kopf, immer diese Ungewissheit, Beispiel Afghanistan, wo ja einige wollen, dass man dahin wieder abschieben darf, trotz anhaltender Konflikte, dass du also nie weißt, ob du nicht nach Jahren hier auf einmal doch die Koffer packen musst, alles einpacken musst. Das ist doch nicht menschenwürdig.
Naja, das ist eine moralische Kategorie, die du aufmachst, die auch geboten sein kann. Auf der anderen Seite, wenn es nicht alle EU-Länder so handhaben, muss man sich ja schon fragen, wohin das führt. Ne? Also wenn ein Orbán das für Ungarn einfach aussitzt und aussetzt, die Regeln einfach nicht einhält, da auch noch politisches Kapital draus schlägt und dieser konsequente Regelbruch vielleicht jetzt sogar Schule macht in anderen EU-Staaten, die sich genauso querstellen, dann kann man sich schon die Frage stellen, wie sinnvoll das ist, quasi im nationalen Alleingang in der EU das so zu handhaben, wie Deutschland das jetzt macht. Also ich meine, die Zahl der Asylanträge hatten wir ja schon hinter den USA auf dem 2. Platz. Also das als Ausschnitt aus den gegenwärtigen Antworten auf die hohen Flüchtlingszahlen in der Welt. Und das war es damit von uns für heute und für diese Woche von den News Junkies. Nächste Folge kommt am Montag.
Danke fürs Zuhören, sagen Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.